Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Architekten zählen zu den großen Stars der Kulturszene. Jede europäische Stadt, die etwas auf sich hält, hat sich in den letzten Jahrzehnten ein verschachteltes Glitzergebäude von Frank Gehry geleistet, ein Hochhaus von Norman Foster oder eine Bauskulptur von Daniel Liebeskind. Das neue Wahrzeichen Hamburgs, die Elbphilharmonie, entwarfen die Schweizer Stars Herzog und de Meuron. Nur eine Stadt braucht kein neues Wahrzeichen: Paris. Und wer konstruierte das Pariser Wahrzeichen? Gustave Eiffel war kein Architekt, sondern Ingenieur. Ingenieure sind die vergessenen Helden der architektonischen Wunderwerke. Sie berechnen Statik, Wirtschaftlichkeit und Tragfähigkeit des Baugrunds. Aber sie konstruieren auch Bauten von hohem ästhetischen Reiz, elegante Brücken, weit geschwungene Bahnhofshallen oder lichtdurchflutete Gewächshäuser. Für alle, die einen Einblick in dieses wenig erforschte Kapitel der Technikgeschichte suchen, gibt es bisher wenig Literatur. Nun ist ein neuer Führer zu den Ingenieurbauten Hamburgs erschienen. Ursula Storost über Stahlskelette, Kuppelkonstruktionen und natürlich die Elbphilharmonie.
Der berühmte Architekt Le Corbusier, einer der bedeutendsten im 20. Jahrhundert, wusste, was Ingenieure leisten. 1923 schrieb er:
Der Ingenieur, belehrt durch das Gesetz der Sparsamkeit und geleitet durch die Berechnung, setzt uns in Einklang mit den Gesetzen des Alls. Er erreicht die Harmonie.
Verwunderlich, dass sich bis heute kaum jemand Gedanken macht, welche Ingenieurleistungen in einem Bauwerk stecken. Namen von Ingenieuren oder Ingenieurinnen kennt kaum einer. Der Hamburger Technikhistoriker Sven Badua erklärt das so.
Vordergründig ist es einfach so, dass der Architekt in der Öffentlichkeit eher im Vordergrund steht, weil er sozusagen den Pfiff in ein Bauwerk reinbringt. Und der Pfiff ist halt das, was beachtet wird. Die Funktion dahinter, dass es eben wirklich einwandfrei funktioniert, das wird eher vorausgesetzt, aber nicht als Leistung angesehen. Und das ist aber die Leistung des Bauingenieurs.
Sven Badua hat gerade den ersten Ingenieurbauführer für Hamburg geschrieben. Während es Dutzende von Architekturbauführern gibt, ist Baduas Ingenieurbauführer erst der dritte seiner Art in ganz Deutschland.
Die Bauingenieure gibt es letzten Endes mit dem Eintritt ins Industriezeitalter. Also früher gab es nur Baumeister, die alles Mögliche gebaut haben. Aber in dem Augenblick, wo die Bauwerke größer, komplexer wurden, wo die Materialien leistungsfähiger wurden, also vor allem Eisen und dann Stahl und dann Beton und so weiter, dafür brauchte man eben speziell geschulte Baumeister und das sind die Bauingenieure gewesen.
Die Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert veränderte die Arbeits- und Lebensverhältnisse. Man brauchte größere Fabrikhallen, längere Schienenwege, breitere Brücken. Höher, größer, schneller, lautete die Devise. Statt Holz und Stein verbaute man nun Eisen, sagt Sven Badua. Eisen wurde das konstruktive Element.
Das war am Anfang schwierig zu handhaben. Man hat also, ich sag mal, nur geringe Spannweiten und so weiter hingekriegt. Aber als das Eisen in der Qualität immer besser wurde und sich immer besser einsetzen ließ und sich auch großindustriell dann herstellen ließ, da wurde es dann fürs Bauwesen interessant und da ist es vor allem von Bauingenieuren dann verarbeitet worden.
Man musste herausfinden, wie viel Tonnen Eisen in welchen Konstruktionen wie tragfähig waren. Die Bauingenieure wurden die Fachleute dafür.
Es entstanden Eisenbahnstrecken und für diese vielen Eisenbahnstrecken brauchten wir Brücken. Die frühen Eisenbahnbrücken sind vielfach aus Stein und Holz gewesen, aber irgendwann sehr schnell wurden sie dann eben Eisenbrücken. Mit Eisen ließ sich billiger bauen, es ließen sich größere Spannweiten bauen. Genauso bei allen Produktionshallen.
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dann größere Fertigteile aus Eisen produziert. Dank der Berechnung von Ingenieuren wurde es jetzt möglich, Bahnhofs- oder Ausstellungshallen und Gewächshäuser mit weitläufigen Fensterfronten zu errichten.
Denn das Licht, das Tageslicht, spielte damals eine ungleich größere Rolle als heute. Strom hatte man noch nicht. Es gab nur Gasbeleuchtung und um mit Gasbeleuchtung diese Helligkeit zu erzielen, musste ein sehr, sehr großer Aufwand betrieben werden. Deshalb war man über Tageslicht so dankbar, wenn man das nach innen leiten konnte.
Von diesen frühen Eisenkonstruktionen ist leider keine erhalten, sagt Sven Badua. In Hamburg hat er allerdings eine andere spektakuläre Konstruktion ausgemacht.
Ein fast unbekannter Knaller in Hamburg ist einfach die Turmspitze von der St. Petri-Kirche, 1878 fertig geworden, 70,5 Meter hoch.
Der Ingenieur dieser Turmspitze war Johann Wilhelm Schwedler, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts preußischer Baubeamter und eine Koryphäe des Eisenbaus. Und, wie die Hamburger Turmspitze zeigt, ein genialer Konstrukteur.
Man hat klassischerweise im Zimmermannsbau immer einen Stab in der Mitte gehabt, von dem aus man sozusagen alles abgestützt hat. Und Schwedler hat diesen Stab weggelassen und wie beim Eiffelturm, der ein paar Jahre später gebaut worden ist, die gesamte Konstruktion in die Mantelfläche verlegt.
Eine andere wegweisende Eisenkonstruktion ist die Hamburger Speicherstadt. Etwa 1500 Speicher, die vorher in der ganzen Stadt verteilt waren, wurden zwischen 1885 und 1927 auf einem Areal zusammengefasst.
Die Speicherstadt ist ja eben nicht nur der größte Lagerhauskomplex der Welt, sondern es ist eben auch eine der ganz frühen Eisensklettbauten weltweit. Das ist zwar noch kein Vollsklett gewesen, sondern diese Eisensklette sind immer noch im Mauerwerk einmal rundherum verankert gewesen, aber der nächste Schritt war dann ein Vollsklett.
Um solche für die Entwicklung des Bauwesens wegweisenden Konstruktionen überhaupt erkennen zu können, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft vor 2 Jahren das Programm Kulturerbe Konstruktion ins Leben gerufen. Es geht um den denkmalpflegerischen Schutz von historischen Ingenieurkonstruktionen. Der Architektur- und Bautechnikhistoriker Dr. Roland May ist dort engagiert. Ein Problem ist, dass alte Silos oder gammlige Eisenbrücken einfach abgerissen werden, weil es für sie keine Lobby gibt, sagt er.
Es ist sehr, sehr einfach, eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen, wenn es um ein altes, schönes Fachwerkhaus geht oder um ein Barockschloss oder sagen wir auch um ein Bauwerk der modernen Architektur. Bei einer Brücke oder bei einem Tunnel oder ähnlichen Dingen ist das fast unmöglich, weil eben der Wert, den diese Bauwerke haben, nicht gesehen wird.
Denn, so Roland May, es gäbe so gut wie niemanden, der beurteilen könne, ob Ingenieurkonstruktionen aus dem 19. oder 20. Jahrhundert überhaupt einen historischen oder kulturellen Wert hätten.
Wir haben in der Denkmalpflege Leute, die kommen aus der Kunstgeschichte, teilweise aus der Technikgeschichte. Aber wir haben so gut wie niemanden, der aus dem Bereich des Bauingenieurwesens kommt. Und diese Bauingenieure haben in Deutschland üblicherweise in ihren Curricula keinerlei historische Anteile. Das heißt, woher sollen denn jetzt die Leute kommen, die in der Lage sind, einzuschätzen, ob eine historische Konstruktion etwas Besonderes war zu ihrer Zeit?
Zusammen mit 2 Fachkollegen hat Roland May den Ingenieurbauführer Berlin geschrieben. Dort sind Flugzeughangars im Berliner Stadtteil Karlshorst beschrieben. Erbaut im Ersten Weltkrieg, um die Flugzeuge der gerade entstandenen deutschen Luftwaffe unterzubringen.
Diese Bauten sind ausgesprochen interessant. Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar einmalig. Sie haben Kuppelkonstruktionen, sind jeweils etwa 60 mal 20 Meter groß. Es gibt insgesamt 5 vollständig erhaltene davon.
Diese Bauten in Stahlbetonkonstruktion sollten abgerissen werden, weil niemand ihren historischen Wert erkannte.
Bei solchen Bauwerken ist es eben unglaublich wichtig, dass man nochmal darauf hinweist, dass das ganz außergewöhnliche Bauwerke sind, ganz außergewöhnliche Konstruktionen, die vom Erfindungsreichtum ehemaliger Generationen sprechen und die für die Entwicklung des Bauwesens eben auch von großer Bedeutung sind.
Wenn bei Technikbauwerken berühmte Architekten tätig waren, haben die eher eine Chance, unter Denkmalpflege gestellt zu werden. Als Beispiel nennt Roland May die 1909 fertiggestellte Turbinenhalle in Berlin-Moabit. Industriearchitektur, entworfen vom Architekten Peter Behrens.
Das ist ein Bauwerk, das fehlt in keiner Architekturgeschichte. Da fällt dann gerne hinten runter, dass dort ein unglaublich erfolgreicher Ingenieur mitgearbeitet hat an dieser Halle, Karl Bernhard.
Mit der Konstruktion dieser Halle habe Karl Bernhard unter anderem die Vorarbeit dafür geleistet, dass große Hallen mit Rahmentragwerken gebaut werden konnten.
Dort ist zum Beispiel auch die sogenannte Vollwandbauweise schon zum Teil eingesetzt worden. Alles Dinge, die die Konstruktion teilweise einfacher machten, seinerzeit auch die Berechnung einfacher machten, was immer wieder ein großes Thema ist im Ingenieurbau natürlich. Man muss abschätzen können, ob so ein Bauwerk die Aufgabe erfüllen kann und ob es sicher ist.
Für die Sicherheit eines Bauwerks ist auch der Untergrund von großer Bedeutung, weiß Peter Bahnsen. Der Geotechnikingenieur ist Präsident der Hamburger Ingenieurkammer. In Hamburg stellt der Untergrund die Ingenieure vor große Herausforderungen.
Der Baugrund ist sehr heterogen in Hamburg und sehr komplex. Er besteht zu einem Großteil aus nicht tragfähigen Böden, von Torf, von Klei, also von Matsch, insbesondere in der Elbniederung. Und von daher muss für jedes Gebäude im Vorwege der Baugrund im Hinblick auf seine Tragfähigkeit erkundet werden.
Überhaupt, sagt Peter Bahnsen, wäre eine moderne Stadt wie Hamburg ohne die Kreativität der Ingenieure nicht funktionsfähig. Und Hamburgs neues Wahrzeichen, die 2016 fertiggestellte Elbphilharmonie, wäre ohne Ingenieurleistungen unter und über der Erde nicht denkbar.
Die Elbphilharmonie würde es nicht geben, wenn nicht Ingenieure dieses Bauwerk geplant, berechnet und gebaut hätten. Der große Konzertsaal mit diesem Tragwerk, dass sie dort keine einzige Stütze haben, diese Tragkonstruktion ist eine herausragende Ingenieurleistung.
Der Ingenieurbauführer Hamburg von Sven Badua ist im Dölling und Gallitz Verlag erschienen und kostet 35 €.